NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juni 1941. Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion.
Der Terminus Kriegsverbrechen ist aus einer Ordnung entliehen, die von Deutschland außer Kraft gesetzt worden war, als dieser Krieg begann.
Jan-Philipp Reemtsma in seiner aufsehenerregenden Rede zur Eröffnung der Wehrmachtsausstellung 1995.
Kriegsverbrechen waren in diesem Kriege nicht Grenzüberschreitungen, die erklärungsbedürftig sind, sondern sie waren das Gesicht dieses Krieges selbst.
Das ist im Grunde eine der erfolgreichsten Lebenslügen der Weltgeschichte, dass der deutsche Soldat jenseits der SS im Kriege sauber in Anführungszeichen geblieben war. Nein, das ist er nicht.
Sagt der Historiker Dr. Joachim Kepner, Autor des gerade erschienenen Buchs 1941, Der Angriff auf die ganze Welt.
Um 3.15 Uhr ging dann die Orgelei los.
1941 war der Wehrmachtssoldat Heinz Otto Fausten 20 Jahre alt.
3.15 Uhr dröhnte hinter uns die ganze Welt. Über uns rauschten die Granaten Richtung Russland und der ganze Horizont färbte sich rot.
Aus dem Führerhauptquartier gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
Mit einer Propagandalüge der angeblichen Notwendigkeit eines Präventivkriegs begann das Unternehmen Barbarossa. Dabei war die Rote Armee völlig unvorbereitet. Denn seit 1939 galt der Hitler-Stalin-Pakt, der den Deutschen wichtige Rohstofflieferungen garantierte. Und doch, wie konnte Stalin, der sonst so paranoide Führer der Sowjets, einen Aufmarsch von über 3 Millionen deutschen Soldaten an seiner Westgrenze nicht mitbekommen?
Stalin hätte vom Unternehmen Barbarossa ahnen müssen, denn sein eigener Geheimdienst hat ihm relativ gründliche Warnungen zukommen lassen über den deutschen Aufmarsch. Die Engländer haben über ihren Geheimdienst gewarnt und es gab sogar Deutsche wie den Botschafter in Moskau, die entsprechende Warnungen an ihre Gesprächspartner weitergaben.
Doch Stalin dachte pragmatisch und das machte ihn blind.
Stalin dachte, der Gegner denkt ähnlich wie er, nämlich kalt, machtrational und berechnend, dass er nimmt, was er bekommen kann. Er hat nicht für möglich gehalten, dass Hitler einen Vernichtungskrieg dieses Ausmaßes über ihn bringen könnte, weil das strategisch ja auch keinen rechten Sinn ergab. Deutschland würde sich so mit den Briten im Rücken, dem Krieg in Afrika gegen die Briten, eine riesige neue zweite Front schaffen und seine Kräfte langfristig überfordern.
In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat.
So die Worte des Führers, im Rundfunk verlesen von Reichspropagandaminister Josef Goebbels.
Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen.
An einen Baumstamm gelehnt war ein junger Russe, der schlief und hatte sein Gewehr im Arm. Und unser Unteroffizier, jetzt zum ersten Mal konfrontiert mit einem Russen, also seit 24 Stunden hieß es, er ist ein Feind, reißt die Maschinenpistole runter und schießt den jungen Mann in den Kopf. Das war der erste tote Russe, den ich erlebt habe.
Hitler hatte das Kalkül oder die Strategie, die Sowjetunion zu vernichten, dort die Juden als angebliches Zentrum einer antideutschen Weltverschwörung physisch auszumerzen und dort deutsches Siedlungsland auf den Trümmern der Sowjetunion zu errichten. Das war sein großes Lebensziel, das findet sich in Mein Kampf relativ deutlich ausgesprochen, wie auch diese neue Edition von Mein Kampf des Institutes für Zeitgeschichte sehr gut nachweist.
Und entsprechend deutlich, so Joachim Käppner, waren die Anweisungen im Vorfeld des Unternehmens Barbarossa.
Hitler stand auf dem Höhepunkt seines Nimbus, seiner Macht. Und der schwache Widerstand, den es in der Generalität gab, der erlahmte jetzt vollends. Sie sind im Grunde wie die Schafe mitgegangen, obwohl er ihnen schon 3 Monate vor dem Feldzug in Berlin sehr genau eröffnete, was er sich dort vorstellte.
Es handelt sich um einen Vernichtungskampf. Wir müssen vom Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Die Führer müssen von sich das Opfer verlangen, ihre Bedenken zu überwinden.
Kurz vor dem Angriff auf die Sowjetunion erließ das Oberkommando der Wehrmacht noch den berüchtigten Kommissarbefehl.
Im Kampf gegen den Bolschewismus ist mit einem Verhalten des Feindes nach den Grundsätzen der Menschlichkeit und des Völkerrechts nicht zu rechnen. Insbesondere ist von den politischen Kommissaren eine hasserfüllte, grausame und unmenschliche Behandlung unserer Gefangenen zu erwarten. Die Truppe muss sich bewusst sein, erstens, in diesem Kampf ist Schonung und Rücksichtnahme diesen Elementen gegenüber falsch. Zweitens, sie sind daher, wenn im Kampf oder im Widerstand ergriffen, grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen.
Das war kein herkömmlicher Krieg, sondern ein Krieg zur Vernichtung von Systemen, Menschen, ganzen Zivilisationen. Und das Militär hat es aber trotzdem mitgetragen.
Die Ostfront hatte eine Länge von 1800 Kilometern. Mit 3600 Panzern und Panzerfahrzeugen stieß die Wehrmacht auf sowjetisches Gebiet vor. Der Sommer hatte gerade begonnen, die Böden waren trocken, ideal für einen rasanten Vormarsch.
So traf also die deutsche Blitzkriegstaktik, die ja schon in Frankreich sehr erfolgreich gewesen war, auf einen Gegner, der vollkommen hilflos war. Die deutschen Panzerverbände, kriegserprobt, stießen leicht durch die Reihen der Roten Armee, sie stießen hunderte Kilometer ins Land hinein. Die Luftwaffe vernichtete die sowjetischen frontnahen Flugzeuge. Das alles waren taktische Vorteile, von denen sich die Rote Armee das ganze Jahr hindurch nicht erholen sollte.
Gleich am ersten Tag, dem 22. Juni 1941, heute vor 75 Jahren, zerstörte die Wehrmacht 1800 sowjetische Flugzeuge, viele davon am Boden. Sie selbst verlor nur 40 Maschinen. In wenigen Wochen gelang es, ganze 7 sowjetische Armeen einzukesseln.
Ungeheure Materialmengen rollen,
schrieb ein Soldat an seine Ehefrau.
Gestern 100 Kilometer lange Kolonne überholt. Dazwischen immer noch heimtückische Überfälle durch den Russen. Werden sofort erschossen, liegen haufenweise im Straßengraben.
Von was in Polen geschah, war eigentlich mit dem traditionsstolzen deutschen Militär, die waren ja so stolz auf ihre Ehre und ihre Prinzipien, das war damit überhaupt nicht zu verbinden und zeigt von vornherein, welch Geisteskind die Generäle waren, die Hitlers Krieg führten.
Das deutsche Militär operierte im rassenideologischen Lebensraum und Weltanschauungskrieg nach Hitlers Devise:
Im Osten ist Härte mild für die Zukunft.
5,7 Millionen sowjetische Kriegsgefangene fielen in die Hände der Wehrmacht. 3,3 Millionen davon starben an Hunger und Krankheiten. Hinter der Front organisierten SS-Kommandos die systematische Ausrottung der Juden. Pogrome und Massenerschießungen waren an der Tagesordnung. In Riga ermordete die Einsatzgruppe A an einem Tag 10.600 Juden. Von insgesamt 4 Millionen russischen Juden konnten sich nur 1,5 Millionen retten.
Mit Offizieren, die sich querstellten, passierte gar nicht so etwas Schlimmes, wie dann die Überlebenden später nach 1945 behaupteten. Der General Blaskowitz war als Militärkommandant in Polen mehrfach entschieden gegen die Massaker eingeschritten, die die SS, aber auch seine eigene Truppe dort veranstalteten. Die Besetzung Polens und die folgenden Terrormaßnahmen gegen Juden und die Zivilbevölkerung waren ja schon so eine Art Vorstufe zu dem Fall Barbarossa später, eine Vorstufe des Vernichtungskrieges. Blaskowitz hat sich dagegen gewehrt in immer neuen Eingaben. Hitler hasste ihn und hat immer sehr schlecht von ihm gesprochen. Das ist alles in den Akten überliefert. Und Blaskowitz ist aber nicht mehr passiert, als dass er abberufen wurde aus Polen als Störenfried. Das zeigt, dass ein General, der mutig genug war, Widerspruch zu wagen, das im bestimmten Rahmen, und der war gar nicht so klein, auch tun konnte.
In vielen Völkern der Sowjetunion gärte der Hass gegen Gewaltherrscher Stalin. Doch Hitler suchte beim Marsch nach Osten keine Kollaborateure. Für ihn waren Slawen Untermenschen. Töten oder unterjochen, hieß die Devise. Und fast alle Generäle der Wehrmacht folgten ihm. Widerspruchslos umzingelten sie Leningrad mit dem Ziel, die 3-Millionen-Stadt auszuhungern. Diese Strategie, der 1 Million Russen zum Opfer fielen, offenbarte einmal mehr die Logik von Hitlers Wahnsinn mit Methode.
Man kann nicht jeden Einzelfall kollektiv und pauschal verurteilen. Ich hatte schon darauf hingewiesen, wie viel Zehntausende eigener Soldaten von der deutschen Wehrmachtsjustiz ermordet wurden. Das waren ja alles Leute, die sich in irgendeiner Weise gegen den Vernichtungskrieg verhalten hatten und sei es auch nur, dass sie nicht mitmachen wollten und wegliefen. Man kann es nicht verallgemeinern, aber man kann natürlich von gar nicht das Gegenteil behaupten, dass nämlich die Morde, der Holocaust, die Opfer des Partisanenkrieges, dass dies alles nur Sache der Sicherheitspolizei, des Reichssicherheitshauptamtes und der SS, also der Nazis, gewesen seien. Aber genau diese Legende wurde sehr, sehr erfolgreich geschaffen nach dem Krieg, natürlich zur Selbstentlastung und zur Selbstrechtfertigung.
Der Krieg hat hier ein solches Ausmaß angenommen, dass ich noch mit Jahren rechne, weil der Russe zu stur und zäh ist und bis zum letzten Mann ausgerottet werden muss,
schrieb Wehrmachtsfunker Ludwig Sauter an sein liebes Schwesterchen.
Dazu kommt die sibirisch-asiatische Frage, wo sich der Bolschewist jederzeit nach Belieben festsetzen kann.
Dass der Angriff auf die Sowjetunion erst im Juni erfolgte, hat ja nach dem Krieg eine große Reihe von Diskussionen und Literatur erzeugt, vor allem im Lager ehemaliger Teilnehmer. Die gaben sich der Illusion hin, wäre der Angriff auf Moskau noch gelungen und die Hauptstadt eingenommen worden. Dort blieb ja der deutsche Angriff im Winter 1941 dann stecken. Dann hätten die Deutschen auch den Krieg gewonnen. Das ist natürlich im Nachhinein betrachtet blanker Unsinn.
Denn wer Moskau einnahm, kontrollierte nur ein Viertel der riesigen Sowjetunion. Millionen weitere Soldaten standen im Hinterland für den großen vaterländischen Krieg bereit. Auch hatten die Sowjets große Teile ihrer Rüstungsindustrie dorthin verlagert. Anfang September 1941 hatte die Wehrmacht 30% ihrer Panzer verloren. Immer deutlicher zeichneten sich Nachschub- und Versorgungsprobleme ab. Auch war die Wehrmacht nicht dafür ausgerüstet, dem russischen Winter zu trotzen. Es fehlte entsprechende Kleidung und die Motoren ihrer Panzer froren früher ein als die der Sowjets. Der Kriegseintritt der USA Ende 1941 bedeutete den Anfang vom Ende. Die endgültige Wende des Krieges mit der Niederlage von Stalingrad wurde absehbar. Das Unternehmen Barbarossa besiegelte Hitlers Ende.
Der Mann, der mir das Bein abgeschossen hat, ich muss dem dankbar sein, denn nur so habe ich überlebt.
Heinz Otto Fausten durfte 1943 nach Hause. Sein Fazit:
Universal gesehen sehe ich doch, dass wir Werkzeug eines Handelns waren, das ein Verbrechen war. Und daran teilgenommen zu haben, belasse doch heute noch.
Viele andere Veteranen aber verweigerten diese Erkenntnis. Noch einmal der Historiker Joachim Käppner, Redakteur der Süddeutschen Zeitung.
Noch zur Zeit der Wehrmachtausstellung in den 90er Jahren war dieser Prozess überhaupt nicht abgeschlossen, denn die hat ja damals so viel Protest hervorgerufen, dass man sich heute mit dem Blick von 20 Jahren wundern muss, denn in den meisten Punkten hatte diese Ausstellung schlicht recht.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an den deutschen Angriff auf die Sowjetunion heute vor 75 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.